Willkommen bei Fabrik der Zukunft. Mein Name ist Tobias Herwig. Schön, dass du wieder mit dabei bist, wenn es darum geht, die Fabriken von heute nach vorne zu bringen. Heute reden wir über Manufacturing X. Wir reden über die Hintergründe zur Entstehung. Wir reden darüber, warum Manufacturing X so wichtig ist, auch speziell für die Wettbewerbsfähigkeit von Deutschland und ganz Europa. Wir werden dabei die Perspektive des Maschinenbaus anschauen, uns aber auch den aktuellen Stand in Industrie und Politik betrachten und vor allem darüber reden, was auch international für ein Potenzial dahinter steckt, gerade im Rollout von Manufacturing X. Über all diese Themen rede ich heute mit Ingo Savilja. Er ist bei Trumpf R&D-Manager für Research, er hat auch die Rolle des Data Protection Managers und er ist einer der Initiatoren von Manufacturing X und auch dort im Lenkungskreis. Deswegen willkommen im Podcast. Hallo Ingo.
Ja, hallo Tobias. Vielen Dank, dass ich hier sprechen darf und auch hallo in die Zuhörerschaft.
Ganz zum Start will ich direkt rein ins Thema Manufacturing X. Was ist Manufacturing X überhaupt und warum brauchen wir das?
Um es kurz zu machen, Manufacturing X ist ein und oder das Fitnessprogramm für die deutsche Industrie, um zu verstehen, wie man mit Daten in Zukunft Geld verdienen kann, hoffentlich. Und um es kurz zu machen, Manufacturing X hat auch den Slogan Make Data Work und der gefällt mir ganz gut, weil wir in Zukunft viel, viel mehr mit Daten und Informationen zu tun haben werden.
Ingo, du warst von Anfang an mit dabei. Was ist da die Entstehungsgeschichte? Wie kamst du zu Manufacturing X?
Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich selber bin dazugekommen, als Catena X gestartet worden ist. Die Firma Trumpf wurde kurzfristig noch mit in dieses Konsortium aufgenommen. Und das war sehr, sehr interessant, weil die Catena X war als Forschungsprojekt oder als Förderprojekt gestartet. Und ich hatte damals die Vorstellung, da geht man rein und forscht etwas in digitalen Netzwerken. Und habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das viel, viel mehr ist als nur ein Forschungsprojekt, sondern eben eine Initiative, in der man Lieferketten neu aufstellen möchte, digitalisieren möchte und das eben in einer souveränen Art und Weise in Form eines Ökosystems, das nicht eine Plattform ist. Und das fand ich sehr, sehr interessant, weil die Plattformökonomien bis zu dem Zeitpunkt Status quo waren. Und diese neue Art, Daten miteinander zu tauschen, indem man nicht alles auf eine Plattform zentral speichert oder hochlädt und sich damit abhängig macht, sondern die Daten in den jeweiligen Partnern, die in diesem Lieferkettennetzwerk Daten austauschen, auch belässt. Das fand ich einen sehr, sehr attraktiven Ansatz, der eben dieses Datenteilen überhaupt erstmal in so einem Ökosystem ganz neu ermöglicht hat. Und wir haben damals gesagt, das ist schön, wenn die Automobilindustrie sich auf den Weg macht, aber die Maschinenbauer, die Ausrüsterindustrie ist mindestens so wichtig wie die Automobilindustrie in Deutschland. Und wir haben dann gesagt, eigentlich wäre es ja prima, wenn die Ausrüsterindustrie auch so ein Fitnessprogramm bekommt, also die Möglichkeit bekommt, sich zu überlegen, wie können wir denn in Zukunft mit solchen Daten quasi auch Wert generieren, Services ableiten und vieles mehr. Und wir haben dann einen Vorschlag gemacht und sind zum Wirtschaftsministerium damals gegangen mit dem Begriff Manufacturing X und haben quasi vorgeschlagen, das für die Ausrüsterindustrie ebenfalls zu initiieren und sind da auf offene Ohren gestoßen. Die Kollegen vom Ministerium haben dann gesagt, Mensch, das ist eine tolle Idee, aber wir machen das jetzt nicht nur für die Ausrüstungsindustrie, sondern wir machen das für die gesamte Industrie. Und der Begriff, der ist übrigens toll, den nehmen wir und ihr überlegt euch bitte schön einen neuen. Und so ist dann auch Factory X entstanden, weil wir gesagt haben, ja gut, ist in Ordnung, Manufacturing X als Überbau für die gesamte Industrie ist prima. Und wir haben dann für die Ausrüsterindustrie Factory X als neuen Begriff und als neues Konsortium dann quasi neu formuliert. Und in der Zwischenzeit tatsächlich ist es so, dass unter dem Begriff Manufacturing X die gesamte Industrie mit vielen Konsortien aufgebaut ist oder aktiv ist momentan. Catena X, Factory X, Aerospace X, Semiconductor X, Health X, Construct X und vieles mehr. Es gibt also eine ganze Reihe von Konsorten, die jetzt quasi in diesem Vorgehen üben, wie man mit Daten sicher interoperabel werden kann, wie man das austauschen kann. Und das ist sehr attraktiv. Und so ist das entstanden und so ist dieser Stein ins Rollen gekommen und hat sich dann relativ schnell ausgeweitet, weil die Idee ist tatsächlich sehr attraktiv für die Industrie. Und um es eben auch noch drauf zu setzen, haben wir das Ganze noch in den internationalen Kontext setzen können, um natürlich das
da aus können wir nachher noch drüber reden. Lass uns das nicht zu schnell vorwegnehmen.
Ja, ja, okay. Ja, aber so ist das im Prinzip entstanden und da bin ich ganz happy, dass wir das im Prinzip bewerkstelligen können.
Sehr schön. Es ist toll zu sehen, wie quasi aus der Automobilindustrie mit Catena X das jetzt quasi wirklich übergreifend genutzt wird und verbreitet wird. Es gab ja auch schon verschiedene Podcast-Episoden zu Catena X, zu Process X auch entsprechend und was ich auch schon mal anteasern möchte, jetzt nach der Episode mit dir zu Manufacturing X wird es dann auch noch eine Episode zu Factory X geben mit einem Kollegen von dir, Jonas Wirth, der dann auch nochmal zeigt, was das für die Fabrikausrüstung, hast du gesagt, quasi bedeutet. Jetzt ist es ja schon was Besonderes, dass Manufacturing X quasi so die Klammer bildet für die gesamte produzierende Industrie oder die gesamte Industrie, wie man so möchte. Kannst du ein bisschen sagen von der Zeitleiste, wie lange gibt es jetzt Manufacturing X in dieser Form? Also wie lange gibt es diese Klammer?
Naja, wir hatten das kurz nach Start von Catena X, das muss kurz nach Corona gewesen sein, 2021, 2022 haben wir das im Prinzip gestartet. Und wir haben das natürlich auf den jeweiligen Messeterminen dann dem Publikum oder dem betroffenen Kreis entsprechend vorgestellt. Und eigentlich kann man sagen, das war so ein Vorläufer von dem, da hat man den Begriff benutzt, man hat dann in der Plattform Industrie 4.0 auch eine Struktur dafür geschaffen mit diesem Lenkungskreis, also dem heutigen Steerco, wo wir im Prinzip die Vorarbeiten diskutiert hatten und dann eben über die Konsortien, also die Verbundprojekte, den Start der Verbundprojekte, kann man eigentlich sagen, ist das Ganze quasi mandatiert ins Rollen gekommen. Also so um den Dreh rum 2021, 2022, so müsste es gewesen sein. Ja, auch schon wieder eine ganze Weile her.
Du hast jetzt zum Start gesagt, das ist so ein bisschen ein Fitnessprogramm für die Industrie, ja? Dass sie lernen und verstehen, wie man wirklich mit Daten arbeiten kann und auch am Ende Geld verdienen. Warum sagst du, ist das so entscheidend, dass wir diesen Umgang mit den Daten in der Industrie lernen? Willst du sagen, dass wir das noch nicht gelernt haben oder noch nicht wissen, wie das gut funktioniert?
Ja, das wird eben zunehmend wichtig, weil wir haben verschiedene Aspekte rund um die Daten. Die Daten sind einmal grundsätzlich die Grundlage, wenn man das so möchte. Und aus Daten werden Informationen und aus Informationen wird Wissen. Und wenn man dieses Prinzip verstanden hat, dann wird relativ schnell klar, dass man Wissen fundiert benötigt und das kann man nur ableiten, wenn die Grundlage funktioniert und in einer hohen Qualität bereitgestellt wird. Und damit wird klar, dass man sich speziell um die Daten kümmern muss. Datenqualität ist ein großes Thema, das ist schon lange ein Thema, aber jetzt wird es halt ein relevantes Thema, weil wir uns vorstellen, dass zunehmend auch KI-Technologie wie Agenten oder LLMs auf Daten trainiert werden. Und wenn die natürlich nicht richtig sind, nicht valide sind oder in einer schlechten Qualität sind, dann wird da halt auch eine schlechte Entscheidung am Ende des Tages getroffen oder ein Algorithmus, ein LLM gibt die falsche Antwort, fängt an zu halluzinieren und vieles mehr. Das bedeutet, je mehr wir mit diesen Technologien in den Firmen, in die Prozesslandschaft reingehen und automatisieren, desto wichtiger wird eigentlich diese Grundlage und damit zu verstehen, dass man sich darum eben speziell kümmern muss. Und die meisten Firmen haben eben kein dediziertes Verständnis darüber. Das heißt, die Daten werden halt irgendwie gesammelt, werden aufaggregiert, werden gelöscht. Da gibt es gar kein Management dazu. Man weiß gar nicht, wo kommen denn die eigentlich her und nicht. Das hat schon angefangen mit der Einführung der Datenschutzgrundverordnung, also alles, was personenbezogene Daten angeht. Da hat man quasi per Gesetz gezwungen, sich darum kümmern müssen. Durch die Informationssicherheit, die Einführung von der ISO 27001, also der Normung, muss man sich auch um Informationen kümmern. Also man muss schauen, Welche Informationen werden dem wem bereitgestellt? Wie ist es um die Verfügbarkeit? Habe ich alles am richtigen Fleck? Wer darauf zugreifen? Und da merkt man relativ schnell, dass man dann umfassendes Management benötigt, also Datenmanagement benötigt, damit man das überhaupt beherrschen kann, um dann in einem zweiten Schritt dann die KI drauf anzusetzen. Und das sind natürlich viele, viele Punkte, die relevant sind und die Firmen per se als keine Hauptaufgabe ist, weil man damit ja noch kein Geld verdienen kann oder keinen Service anbietet, vorzugsweise eben sich nicht so intensiv mit beschäftigt. Und deswegen Fitnessprogramm. Erstens, damit die Menschen in den Firmen lernen, dass es einen Wert hat, dass Informationen auch entsprechend gemanagt gehören, um dann eben auch automatisierbar zu werden. Und das muss man erstmal lernen und verstehen. Und da gibt es viel zu tun. Man muss sich überlegen, wie klassifiziert man das? Wie macht man Löschkonzepte? Wie organisiert man das eigentlich, dass Menschen auf Daten und Informationen zugreifen dürfen und so weiter und so fort? Also da muss man sehr, sehr viel investieren. Und der Benefit, den man dann da am Ende hat, ist schon sehr hoch.
Ja, klingt für mich jetzt aber erstmal sehr bürokratisch, sehr getrieben von irgendwelchen Vorschriften, mit Themen, die irgendwie nicht so sexy klingen. Jetzt ist für mich aber die spannende Frage, am Ende, du hast es gesagt, es bringt ganz, ganz viel, aber was bringt das? Also wir reden heute ja viel über Wettbewerbsfähigkeit, wir reden heute viel über Effizienz in den Fabriken, überhaupt über die Wettbewerbsfähigkeit auch ganzer Branchen, ja, gerade im Maschinenbau. Reden wir, wenn wir jetzt den globalen Wettbewerb uns anschauen. Mhm. Ich sage jetzt mal salopp, ist das alles schöner Wohnen mit der Regulatorik, die du jetzt beschrieben hast, oder bringt das uns wirklich was mit Blick auf unsere Wettbewerbsfähigkeit?
Ja. Ja, absolut, absolut. Also Wettbewerbsfähigkeit ist mal noch ein zweiter Aspekt. Der erste Aspekt, was bringt es uns denn eigentlich? Ich sage es mal andersrum, wir wissen überhaupt gar nicht, welcher Schaden durch schlechte Datenqualität in der Industrie heute da ist. Wissen wir gar nicht, weil wir das gar nicht ermessen können. Es gibt da eine interessante Studie dazu, die den Schaden auf knapp, es waren glaube ich 3,6 Milliarden Euro pro Jahr, den die Industrie hat, aufgrund von schlechter Datenqualität. Und das war 2016, diese Studie, also man kann davon ausgehen, dass die Datenmenge ja exponentiell ansteigt. Das heißt, der Schaden, den wir nicht messen, den wir nicht sehen können, der ist exorbitant noch viel höher möglicherweise. Und wenn man darauf anfängt, allein schon sich mit dieser Frage zu beschäftigen und das in einer Organisation sichtbar macht, also wo entsteht denn eigentlich heute schon ein Schaden durch schlechte KPIs, durch fehlerhafte Datenquellen, durch ein falsches Türschild, weil da irgendwie der falsche Raum draufsteht. Das sind so ganz einfache Sachen, aber wenn man sich das überlegt, dann merkt man relativ schnell, dass man heute schon viel Geld und Zeit einsparen kann, indem man die entsprechenden richtigen Daten hat. Ich bringe nur mal ein kleines Beispiel. Ja. Wenn man ein Logistiksystem hat und Päckchen verschicken möchte und da steht Länge, Breite, Höhe von der Kiste, und steht da Länge, Breite, Höhe in der Reihenfolge und der Einzugebende, der verwechselt halt aus Versehen Länge mit Breite oder mit Höhe, also der tippt es einfach nur falsch ein, dann ist die Datenqualität natürlich nicht korrekt oder schlecht. Und im Logistikzentrum passiert aber was ganz anderes, die Kiste oder das Bauteil passt nicht in die Kiste rein, weil es falsch bemessen ist. Und die Menschen gleichen das aus, weil sie das einfach tolerieren. Ja, die sehen das zwar, dass das verkehrt ist, aber die packen dann, die nehmen sich halt eine andere Kiste. Das registriert keiner, das schreibt keiner auf. Und schwuppdiwupp hat man aus einem schlechten Datum, also einem fehlerhaften Datum, im Prozess des Logistikzentrums oder beim Logistiker einen Schaden, den aber keiner registriert, den merkt keiner. Der wird quasi auskompensiert. Ja. Und wenn wir uns vorstellen, dass wir das irgendwann mal mit Robotern machen wollen, die Kisten packen, die tolerieren das nicht mal so einfach. Ja. Die packen dann halt die Komponente in eine Kiste und zerstören dann halt entweder das Paket oder die Komponente selber, also das Ersatzteil. Und da merkt man dann, wenn man in den nächsten Step kommt, nämlich wettbewerbsfähig sein zu wollen, also da muss man automatisieren, Das kann ich zum Beispiel mit humanoiden Robotern irgendwann mal vielleicht dann auch tun. Die haben dann ein Problem damit, weil die Systeme, die da interagieren, nicht so fehlertolerant sind wie die Menschen, die das heute irgendwie ausgleichen. Das ist nur ein kleines Beispiel, wo die Reise dahin gehen kann. Und da merkt man auch relativ schnell, wie wir über die eigene Organisationsgrenze kommen. Ja? Ein Logistiker ist halt jetzt nicht die Firma, die es herstellt. Das heißt, Länge, Breite, Höhe, in dem Beispiel das Paket, muss ich ja quasi zum Postboten bringen. Und das muss stimmen.
Logistikdienstleister
also, sonst
dann,
packt er sein Auto möglicherweise ganz anders. Also, das heißt, das geht prozessübergreifend. Und dann merkt man dann ganz schnell, das muss eben interoperabel in einer hohen Datenqualität funktionieren. Sonst kann ich halt nicht automatisieren. Und das wiederum hindert mich quasi in meiner Effizienz, in den Prozessen besser werden zu können. Und wenn ich das nicht betrachte, wenn ich das nicht angehe, dann bin ich irgendwann mal langsamer als andere Länder, die das halt besser beherrschen.
Ich sage jetzt mal, sich grundsätzlich um diese Daten zu kümmern, ist ja ein globales Phänomen, ne? Also auch Prozesse zu optimieren und so weiter. Das ist jetzt ja natürlich ein wichtiger Teil von Manufacturing X, aber so wie ich dich verstanden habe, geht es ja noch um viel mehr, wirklich auch diese Datensouveränität quasi für die beteiligten Unternehmen hinzubekommen und eben nicht eine zentrale Plattform zu haben von im Zweifel einem großen Software-Riesen irgendwo aus der Welt, ja, sondern da mit diesen Daten anders umzugehen. Und das würde mich jetzt interessieren, wie siehst du da den großen Hebel auch in Richtung Wettbewerbsfähigkeit, weil das ist doch am Ende, wenn ich es richtig verstanden habe, der große Unterschied zu anderen Ansätzen, mit Daten umzugehen.
Ja, absolut. Also die Souveränität ist da, glaube ich, das Wichtigste. Wir sprechen ja auch von einem Vertrauensraum am Ende des Tages. Also heute möchte keiner mehr irgendwelche Daten auf eine zentrale Plattform hochhieven, weil wir, glaube ich, alle das Gefühl haben, weil wir nicht wissen, was mit den Daten dann so wirklich so alles im Hintergrund noch so passiert. Also es sagt uns ja keiner am Ende des Tages. Auf der einen Seite möchte man natürlich die Daten nutzen, um Produktverbesserungen zu erzielen oder andere Optimierungen hinzubekommen. Das ist schon relevant. Aber souverän ist man dann irgendwie gefühlt nicht mehr wirklich, weil man das Gefühl hat, man verliert die Kontrolle darüber, was eigentlich damit passiert. Ja. Und das ist genau der springende Punkt, warum es so extrem wichtig ist, dass wir eben diese Souveränität und damit das Gefühl haben, wir haben es noch in der Kontrolle, weil das schafft dann am Ende auch wieder Vertrauen. Ja, und ohne diesen Zusammenhang bin ich natürlich auch in der Regel nicht bereit, Daten einfach mal zu tauschen, weil ich das Gefühl habe, dass jemand anders damit ein Geschäft machen kann. Ich bringe da immer mein Cookie-Beispiel. Ich habe mir das schon oft überlegt, wenn die DSGVO zwingt uns ja quasi zuzustimmen. Wenn ich auf eine Homepage gehe, dann kommt diese Cookie-Richtlinie, die für uns alle ja sichtbar ist. Und jedes Mal muss ich mir überlegen, ja, was stimme ich da eigentlich zu? Nur die notwendigsten Cookie oder alle relevanten? Weil was passiert? Man hat natürlich eine Metrik, wo das Klickverhalten der Bediener quasi vermessen wird. So. Und für uns selber ist das, wir wissen das alle, ja, das ist so und wir müssen da zustimmen, ja, ist auch okay, aber so ein gutes Gefühl haben wir dabei irgendwie nicht, weil wir sind nicht da, wir haben keinen Zugriff auf das, was wir da eigentlich von uns geben und wir sehen es auch nicht. Und dementsprechend kann man sich bei jedem selber überlegen, was das für ein Gefühl erzeugt. Ja. Auf der anderen Seite, wenn man jetzt hergehen würde und würde hinter jedem Schieberegler, hinter jedem Cookie-Schieberegler ein 10-Cent-Symbol machen oder ein Euro-Symbol machen und sagen, du bekommst dafür auch was, würdest du dann, und das kann sich jeder für sich überlegen, würdest du dann den Schieberegler zustimmen, nach rechts schieben und sagen, oh, da kriege ich auch 50 Cent für mein Klickverhalten. Ich werde daran beteiligt und ich habe den Zugriff und kann es auch hinterher gegebenenfalls sehen oder beeinflussen, dann habe ich eine andere Situation. Und das macht gefühlstechnisch ja auch schon was mit einem. Ich werde daran beteiligt. Ich kann, sage ich mal, die Kontrolle darüber erhalten und ich bekomme die Transparenz, was da eigentlich passiert. Und das ist ja ein ganz anderer Dialog, den ich dann in dem Beispiel führe. Und so muss man sich das im Kleinen, also im Persönlichen, auf die Organisation überlegen. weil die Organisationen haben ja auch Verantwortliche, die die Rollen haben und die dann entsprechend zustimmen oder auch nicht zustimmen. Und da gibt es verschiedenste Compliance-Policies und vieles mehr, was da eine Rolle spielt. Und dementsprechend ist es halt auch sehr schwierig, dieses Vertrauen entsprechend aufzubauen, um dann in dieses Datenteilen zu kommen.
Ja, ich finde schön, dass du das jetzt verbunden hast mit dem Thema Geschäftsmodelle, weil das ist ja auch ein wichtiger Part, Daten am Ende dann auch monetär zu verwerten. Ja. Mhm. Und gleichzeitig habe ich gedacht, jetzt bei diesem Cookie-Beispiel, das könnte jetzt auch wieder so eine ganz klassische Plattform sein, die halt mich dafür bezahlt, dass ich entsprechend meine Daten hergebe. Mhm. Und in Realität ist es ja schon so ein bisschen so, ich kriege ja meist irgendeinen Mehrwert, wenn ich meine Daten teile und deswegen gebe ich sie freiwillig her, auch wenn ich gar nicht so richtig weiß, was mit diesen Daten passiert. Aber genauso sollte es ja eigentlich nicht sein, oder? Also, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist ja die Idee des Vertrauens, dass man Daten teilt, die man sonst vielleicht nicht teilen würde. Vielleicht auch, wenn man gar keinen monetären Mehrwert hat, aber dann steht was Größeres gemeinsam daraus, dass man eben halt eine übergreifende Effizienz zum Beispiel hinbekommt in der Supply Chain oder in einem Produkt eine Effizienzsteigerung erzielen kann, wenn wir auch in den Maschinen und Anlagen über die Prozesse reden. Ich meine, da geht es ja natürlich nachher auch um Geld, aber im ersten Schritt wahrscheinlich wirklich erstmal um das Vertrauen, um überhaupt diese Zusammenarbeit zu ermöglichen. Habe ich das richtig verstanden? Oder warum siehst du, ist dieses Vertrauen so wichtig und warum ist Vertrauen ein Wettbewerbsvorteil? Das klingt ja erstmal sehr, sehr soft.
Ja, das ist richtig. Der Wettbewerbsvorteil, man muss sich immer überlegen, in welche Richtung hat man denn welchen Wettbewerbsvorteil? Kollaboration zwischen Organisationen ist ja jetzt nichts Neues. Ja, die Arbeitsteilung zeigt sich ja schon in der Lieferkette als solche. Aber jede Firma will für sich ihren Schutz und ihre Souveränität beinhalten und will nicht unbedingt in dem Datenteilen alles preisgeben, was man so preisgeben kann, sondern das muss schon sehr gezielt sein, also dem Business Case entsprechend sein und dem Zweck vor allem gebunden sein. Das heißt, ich will ja nicht alles so von mir geben, was man so von sich geben kann, sondern man muss dann schon auch gucken, dass man Datenminimalisierungsprinzipien einhält, weil am Ende kostet auch das Datenteilen Geld. Das kostet Bandbreite, das kostet Speicher, auch wenn der Speicher jetzt nicht sehr teuer ist, aber am Ende ist es schon so, weil die ganzen Prozesse drumherum auch einen Haufen Geld kosten. Ich muss Löschkonzepte mir überlegen, ich muss Zugriffe regeln und so wie, also vieles mehr, zumindest mal in der Organisation, also im Organisatorischen. Und dementsprechend kann ich natürlich aber auch hier Flexibilität gewinnen. Das heißt, wenn ich in Lieferketten Daten teile und das relativ schnell machen kann, dann kann ich eben auf Störungen auch entsprechend schnell reagieren. Was ich heute per se erstmal nicht kann, weil ich denjenigen erstmal finden muss, der mir dann zum Beispiel bei einem fehlerhaften Teil oder bei einem Ausfall von einem Zulieferer dann einen schnellen Ersatz herbekommt. Und das kann natürlich in so einem Vertrauensraum viel, viel schneller und flexibler gefunden und vernetzt werden. Aber dazu muss ich eben definieren, was ich genau da entsprechend an Daten vorhalten möchte oder teilen möchte.
Okay. Also das heißt, da ist Vertrauen ein Bonus, entsprechend auch in Richtung gute Zusammenarbeit und das wiederum sorgt dann für am Ende effizientere Prozesse und bessere Produkte.
Genau.
Jetzt haben wir viel darüber geredet, was die Idee von Manufacturing ist und jetzt würde ich mal kurz und knapp da reingehen. Wo stehen wir denn heute? Also Manufacturing X, du hast ja beschrieben, es läuft ja schon ein paar Jahre. Wie sieht es heute in der Industrie aus? Wird das schon genutzt? Gibt es schon Lösungen, die auf diesem Konzept basieren? Wie kann ich das heute nutzen?
Ja, also Manufacturing X ist ja quasi das Fitnessprogramm, der Überbau, der die Idee des Datenteilens in Datenräumen beschreibt. Und dafür gibt es verschiedenste Konsorten, wie Factory X, wie Aerospace X, wie genannt, kann man nachlesen. Und es gibt Transferorganisationen wie ScaleMX, die diese Idee über die Verbände wie zum Beispiel VDMA oder ZVI entsprechend darstellen oder verbreiten oder auch erklären. Und das ist jetzt ziemlich gut fortgeschritten. Das heißt, die Breite der Industrie hat verstanden, wie Datenteilen funktionieren kann, hat auch die Idee der Datenräume, des interoperablen Datenaustausches weitgehend verstanden, hat auch eine hohe Akzeptanz in dieser Idee, also dieses Abwenden von dieser Plattformökonomie hin zu diesen Datenteilen in Ketten, in Datenräumen. Das ist weitgehend geschehen, zumindest mal bei den Großen, die haben ihren Vorteil, also bei den großen Industrien, die haben ihren Vorteil klar erkannt. Die Europäische Union verfolgt ja auch eine Datenstrategie, Stichwort digitaler Produktpass. Also wir werden in Zukunft ja auch solche Systeme bedienen, wo wir im Prinzip Daten hin transferieren und austauschen, um diese Compliance und die Bürokratie, du hast vorher gesagt, zu erfüllen oder erfüllen zu können. Das ist weitgehend zunehmend auch verstanden, auch im Mittelstand ist das jetzt angekommen. Die Kollegen haben ja auch darauf Next Level Mittelstand gegründet, um auch den Mittelstand zu befähigen, weil das betrifft ja wirklich alle, nicht nur die Großen. Und insofern kann man sagen, weitgehend verstanden, fliegt das schon? Nee, fliegt noch nicht. Ist es eine Selbstverständlichkeit? Nee, ist es auch noch nicht, weil es tatsächlich nicht einfach ist. Man muss eben in der Organisation das Datenmanagement auch dann entsprechend organisieren können. Man muss die Zuständigkeiten klären. Und ich habe immer gesagt, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Also da können wir schon in der Regel mit Dekaden an Zeit rechnen, bis sowas dann zum Status quo, quasi zur neuen Normalität wird. Es beschleunigt sich jetzt noch durch die ganzen AI-Technologien. Also man versucht ja jetzt quasi daraus auch zu automatisieren mit Agenten, mit LLMs und mit vielem mehr. Und das wird dann in der Summe in den nächsten Jahren sichtbar werden, dass die Industrie da deutlich effizienter und schneller wird in den Lieferketten im Allgemeinen. Okay.
Also das heißt, die Idee ist verstanden und verbreitet. Jetzt geht es nur an die Umsetzung, in Anführungszeichen nur.
Richtig.
Was quasi aber einem Umbau gleichkommt von eigentlich der kompletten Art, wie wir bisher mit Daten umgehen, oder? Also, weil das ist ja ein komplettes Umdenken.
Richtig.
Oder siehst du, dass das auch, also das muss ja irgendwie peu à peu jetzt erfolgen. Was ist da die größte Herausforderung?
Erstmal das zu lernen, weil das viele noch gar nicht gelernt haben. Die neuen Technologien kann man auch in den Hochschulen jetzt nicht so einfach mal kurzerhand lernen und man muss den Umgang entsprechend auch sich überlegen. Möglicherweise müssen wir als Menschen auch neue Kompetenzen uns aneignen, nämlich zu verstehen, wie solche Ökosysteme funktionieren. Könnte ein neues Berufsbild entstehen, zum Beispiel ein Shared Value Designer, der in der Lage ist, eben Ökosysteme, Prozesse, Daten so zu organisieren, dass daraus Wert entsteht oder ja, Wert geschaffen wird am Ende des Tages. Das muss man erstmal können und das kann man auch nicht so von der Stange lernen, sondern dazu muss man eben verstehen, wie funktioniert denn das Gesamtsystem. Dann ist aber möglich, wie gesagt, neuen Wert in diesem Raum entsprechend zu schaffen. Also das ist das eine. Ich muss das lernen, wie funktioniert sowas. Ich muss es verstehen, wie ist es denn gebaut. Die Technik selber ist auch nicht ganz so einfach. Also wenn wir nur mal die Open-Source-Komponenten angucken, wie den Eclipse Data Space oder Eclipse Data Space Component heißt er jetzt, EDC, oder die Intractus X verfügbaren Kits, das ist alles Open Source, aber jeder, der sich jetzt nicht so tief in der IT auskennt und sich das anguckt oder den Source sich implementieren möchte in seiner Company, der wird schon merken, dass das mal nicht so in 2 Tagen gemacht ist, sondern da muss man schon ganz schön viel wissen, um das zu können. Und diese Befähigung.
Ja. Und das eine ist es ja, dass es diese Konnektoren gibt, aber das andere ist, sie müssen ja wirklich in die IT-Systeme eingebaut werden. Ne? Und das gilt ja für die eigenen IT-Systeme. Ja, wenn ihr jetzt über eure Software in so einer Trumpfmaschine oder an euren Plattformen nachdenkt, aber genauso auch, wenn es um Softwareanbieter gibt von MES-Software und was auch immer.
Genau.
Ja. Also das gilt ja für beide Seiten dann.
Das Implementieren ist dann die große Hauptaufgabe und dazu muss man halt investieren. Das Investieren selber müssen die Chefs dann wieder entscheiden und sagen, ja, wollen wir denn das Geld investieren, damit wir in Zukunft zum Beispiel Agenten nutzen können, um irgendeinen Prozess zu optimieren in unserer Lieferkette. Und wenn das nur einer tut, passiert halt auch nicht sehr viel. Das nützt dem einen vielleicht ein bisschen was. Der große Skalierungseffekt kommt eben, wenn es alle tun. Ja. Und wenn viele quasi in ihren Firmen, in ihren Organisationen anfangen, sich zu optimieren, dann die AI-Technologien quasi implementieren. Also ich rede jetzt nicht hier von Copilot, wo im Prinzip meinen Text oder meinen Brief ein bisschen besser macht, sondern ich rede von Automatismen in den Prozessen. Dann wird es unweigerlich dazu führen, dass die Firmen sich befähigen, viel, viel schneller, viel effizienter zu sein. Aber eben auch einhergehend mit dem entsprechenden Datenmanagement, weil sonst funktioniert das Ganze halt nicht.
Ja, also das klingt für mich unheimlich komplex, ja, weil wir organisatorisch Dinge ändern müssen. Wir müssen neu gucken, wie organisieren wir, wie verhandeln wir eigentlich auch den Umgang mit Daten. Gleichzeitig müssen wir die technologische Seite umbauen. Siehst du ernsthaft, dass es gerade geschieht? Also sind wir da schon mittendrin oder ist das jetzt wo die Grundlage gelegt ist und jetzt muss jemand anfangen? Also mach das nochmal ganz praktisch, wo wir da stehen.
Also es ist nicht nur komplex, es ist sogar super komplex. Also eine Maschine bauen ist einfach. ein MES-System zu bauen ist kompliziert. Einen Datenraum aufzuspannen und das über die Lieferketten ist nicht nur kompliziert, es ist komplex und super komplex. Das ist eine ganz einfache Geschichte, Maschinen...
Aber ist es dann überhaupt realistisch?
Ja.
Also jetzt mal im Ernst, das ist ja...
Ja, ich sagte einfach mal ja. Das ist realistisch, weil ich sage es so, die Ideen sind verstanden und andere Länder setzen das bereits um. Also die haben das verinnerlicht.
Ich hätte gedacht, dass wir in Deutschland da Vorreiter sind, oder ist das gar nicht so?
Wir sind Vorreiter in dem gewesen, wie so ein System aussehen kann. Also wir haben die theoretischen Grundlagen dazu, das haben wir auch lange beschrieben. Aber in der Umsetzung hinken wir hinterher, weil da fehlt uns ein bisschen der Mut so gefühlt. Ja. Das werden andere Länder viel schneller machen, also umsetzen, weil sie verstanden haben, was die Prinzipien sind. Ich habe das jetzt hier vielleicht gar nicht so im Detail so tiefgründig erklären können, da brauchst du schon ein bisschen mehr Zeit, um das in der Detailtiefe darzustellen. Aber die es verstanden haben, die packen das in ihre 5-Jahrespläne und dann wird das umgesetzt. Da wird.
Du denkst es an China, weil das ist jetzt der perfekte Ausblick und Part auch, wo ich am Abschluss mit dir drüber reden wollte. Wie sieht es international aus? Mhm. Weil ich weiß, das ist ein Thema gerade, Manufacturing X immer mehr zu internationalisieren. Und da ist ja auch spannend, ne, wie verhalten sich andere. Andere Länder, andere Regionen der Welt.
Ja. Also das Schöne ist ja, dass wir über Factory X den Auftrag das international auch erfolgreich machen zu dürfen und andere Länder sind da unterschiedlich unterwegs, sage ich es mal so. Es gibt in Manufacturing X diese International Manufacturing X Gruppe. Und wir sind natürlich im Dialog mit vielen, vielen Ländern, Korea, Japan, Amerika, Niederlande, Indien. Also das ist alles, sage ich mal, global dabei. Und wir sehen natürlich, wie die anderen Länder, respektive die Organisationen in den Ländern, sich auch nicht so einfach damit tun. Die tun sich auch schwer, weil das ja ein gesamtes Learning ist, Menschen in allen Organisationen, wie geht man damit um, was muss man da tun? Und da gibt es dann unterschiedliche Umsetzungsgeschwindigkeiten. Das liegt aber auch teilweise am System. Es gibt Systeme, da sagt halt der Staat einfach, setzt um, mach, pum, fertig, aus. Ja. Andere Systeme sagen, oh, wir investieren ganz, ganz, ganz viel Geld. Und glauben dann noch nicht ein bisschen dran, weil wir irgendwie das Gefühl haben, ja, wir wollen dann immer noch nicht so richtig Daten teilen. Und das erlebt man so ein bisschen in Europa, da ist dann eher so eine Zurückhaltung, weil man nicht so wirklich so richtig dran glaubt und sagt, ja, das funktioniert schon. Und wenn wir nur mal die Agenten uns überlegen, also die AI-Agenten und die Möglichkeiten, die auch RPA und andere Technologien quasi gebracht haben, und wenn wir die auf unsere Prozesse in den Organisationen abstrahieren, dann wird schon schnell klar, dass das in Zukunft das Thema schlechthin sein wird. Und das ist nur eine Frage der Zeit. Ich sag's mal in einfachen Worten, du kommst von Process-Driven Industry zu AI-Driven Industry zu Business Intelligence Industry. Das heißt, Entscheidungen werden in Zukunft durch Agenten gemacht, wo heute noch Menschen drin sitzen. Und das ist eigentlich klar, der Weg ist klar. Und jetzt geht es nur noch darum, wer kann den schneller erzielen. Und wie gesagt, da wünsche ich mir in Deutschland schon ein bisschen mehr Mut, einfach zu sagen, ja, wir müssen genauso investieren wie alle anderen auch, aber wir müssen es halt auch nicht nur investieren, sondern halt auch dann implementieren. Und das heißt lernen, wie das Ganze funktioniert, am System optimieren, weil es ist vieles Open Source, da können wir noch viel mehr Menschen benötigen. Und so können wir als Gesamtland, sage ich mal, uns befähigen, auch mit diesen Technologien hinzukommen. Wir sind immer noch abhängig, also wir haben keine eigenen tiefen Modelle, Stichwort ChatGPT und andere. Aber das müssen wir uns in Zukunft auch überlegen, wie wir da investieren.
Okay, das Fass möchte ich jetzt nicht aufmachen, aber bleiben wir erstmal noch bei den Daten und den darken Ökosystemen. Ich meine, einerseits ist es ja gut, wenn sich andere Länder da auch auf den Weg machen, weil man muss es ja eigentlich global voranbringen und gestalten. Gleichzeitig sehe ich aber auch, dass natürlich jetzt auch andere Länder, ich sage jetzt mal salopp Amerika, ja, das ist eher von den großen Plattformen geprägt, vom Geld geprägt, zu sagen, wir investieren, aber da wollen ja die Unternehmen eigentlich die Daten haben und nutzen, also die Plattformen, ja. Und jetzt, das ist ja eigentlich, wenn wir jetzt mal auf die Werte gucken, ein Gegenmodell zu der Datensouveränität, die wir anstreben, auch mit Manufacturing X. Und auf der anderen Seite, wenn wir jetzt über Asien, speziell China reden, da ist es ja eher so, da will der Staat am Ende den Zugriff auf die Daten, ja. Und da steht es vielleicht im Fünfjahresplan. Und die haben auch verstanden, Daten sind wichtig, aber wie sie mit Daten umgehen und welche Rolle dann auch die Souveränität spielt, das ist ja komplett anders. Also kann es da eine Zusammenarbeit geben oder wie siehst du das? Oder unterstützt es sich eigentlich sogar, weil man am Ende an den gleichen Themen arbeitet?
Das wird hochinteressant werden, weil am Ende sind Lieferketten und Kommunikation weltweit, global vernetzt. Ja. Ja. Also wir werden mit verschiedenen Systemen umgehen können müssen. Und während auf der einen Seite andere Interessen sind, nämlich also höhere Interessen vom Staat auf diese Daten zugreifen zu können, und auf der anderen Seite der Welt eher der Business Case und der Business Impact da drin steht, glaube ich, haben wir in Europa zumindest mal zu üben, wie Datendemokratie funktionieren kann. Also sprich das faire Teilen, den fairen Austausch und den kollaborativen Austausch, sodass alle was davon haben. Trotzdem in der Möglichkeit, dass unsere Werte eben entsprechend auch souverän gewahrt werden. Und das hat man ja mit dem EU Data Act in großen Teilen auch entsprechend bewerkstelligt. Übrigens auch mit dem AI Act, der ja bestimmte Sachen einfach nicht zulässt. Und das gibt es in anderen Teilen der Welt so nicht. Das ist in Europa dann tatsächlich global, also weltweit, wie soll ich sagen, einmalig. Ist einmalig und insofern müssen wir jetzt schauen, wie wir diese Werte auch entsprechend durchsetzen können. Wir müssen die anderen wir werden die anderen genauso respektieren mit deren Wertesystem, aber am Ende werden wir auch eine Lösung finden, wie diese verschiedenen Wertesysteme miteinander interagieren, interoperabel funktionieren und dazu werden uns die Standards in Zukunft helfen. Da bin ich mir ziemlich sicher, wenn wir es gut machen, wird es so entstehen.
Ich meine, da hilft ja auch gerade diese verschiedenen Werte, wenn man das wieder abbilden kann, über das, wie teilt man Daten, wer hat auf Daten Zugriff, wer darf die Daten nutzen. Da ist ja theoretisch das ja auch flexibel abbildbar. Ne? Jetzt wird es vielleicht ein bisschen philosophisch, aber wir haben ja über das Thema entsprechend Wettbewerbsfähigkeit geredet. Und ich sehe das durchaus als eine Chance, dass wir als Deutschland auch mit Software und der Digitalisierung von unseren Fabriken und Maschinen Wettbewerbsfähigkeit auch dadurch gewinnen können, dass dieses Modell, fair Daten zu teilen, eigentlich eins ist, was im besten Fall halt auch die anderen Modelle aussticht. Also ich sage jetzt mal salopp, auch das Thema Datenschutz, so sehr wir da auch in Deutschland drüber fluchen oder in der EU, ist es was jedem Nutzer halt einen Vorteil verschafft. Und das gilt auch für Nutzer in den USA und in China, weshalb wir da auch ein Erfolgsmodell haben, was jetzt sich auch immer mehr international durchsetzt, auch durch die Größe natürlich auch des EU-Marktes. Und ich glaube, Ähnliches könnte ein Exportschlager auch werden, entsprechend, wenn wir über die ganze Vernetzung von unseren Maschinen und Fabriken und Lieferketten reden. Also siehst du das auch so weit, dass das ein Erfolgsmodell ist, was sich da auch durchsetzen kann? Also siehst du dieses Potenzial?
Ja, absolut. Also wenn du in die Geschichte zurückgehst, mal gar nicht so sehr auf die Dateninteroperabilität schaust, sondern mal grundsätzlich überlegst, wie Produktion funktioniert. Produktion funktioniert durch Arbeitsteilung und Kollaboration schon seit Tausenden von Jahren. Und das ist ein Erfolgsmodell und das wird sich auch immer durchsetzen. Und damit zugrunde bleibt immer die Souveränität, die Demokratie, also die demokratischen Verhältnisse und das faire Miteinander. Nur so kriegst du überhaupt in der heutigen Welt, in der Komplexität, deine Themen adressiert und gelöst. Und deswegen ist es per se ein Erfolgsmodell. Alles andere funktioniert in der Produktion gar nicht. Und deswegen bin ich zutiefst davon überzeugt, dass wir da langfristig gesehen, wenn es eben fair gestaltet ist und die Machtverhältnisse richtig geregelt sind, fair geregelt sind, dann aber auch am Ende miteinander auch tatsächlich für die Wertschöpfung und den damit verbundenen Wohlstand für uns alle und die damit verbundenen Probleme, die wir ja adressieren, Stichwort Kreislaufwirtschaft, Klima und so weiter und so fort, Energie, nur so zusammen sinnvoll lösen können. Weil wenn jeder nur auf sich guckt, dann haben wir neue Silos und jeder macht eine lokale Optimierung, die reicht aber in der Gesamtheit nicht aus. Das heißt, Kollaboration in dem Gesamtkontext wird immer in so einem demokratischen System basierend auf Vertrauen immer funktionieren. Und deswegen glaube ich schon, dass wir da gar nicht so schlecht mit unserem Modell sind. Wir müssen es jetzt halt auch mutig genug umsetzen und implementieren, aber die Grundlagen, die sind schon ziemlich gut. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Ja, und das ist dann natürlich schon spannend. Das Thema Geschwindigkeit ist halt bei so einem demokratischen Modell, das sehen wir auch politisch, immer eine Herausforderung. Da ist es einfacher, wenn, ich sag mal salopp gesagt, das Geld regiert und einfach einer da ist, der sagt, wo es lang geht. Das erleben wir jetzt ja, halt auch auf der Daten- und der Vernetzungsebene. Ja.
Ja, das ist genau der springende Punkt, weil wenn du dir überlegst, also ich mache mir da schon schwer Gedanken, wie sieht denn so eine Finanzierungslogik in Zukunft aus? Also funktionieren denn diese Finanzierungslogiken, Fördermechaniken, wie wir sie heute kennen und haben, in Zukunft noch? Und möglicherweise ist das auch schwierig, so weiterzuführen, weil nehmen wir nur mal die Open-Source-Welt. Warum soll irgendjemand in seiner Freizeit Source Code generieren, der dann zum Beispiel so ein Connector oder so ein Protokoll als Adapter schreibt für irgendjemanden, wenn er davon nichts hat? Das wird keiner machen.
Ja, das muss auch irgendwo.
Und du musst es ja auch pflegen.
Einen Anreiz geben, ja.
Du brauchst ein Anreizsystem, du brauchst ein Belohnungssystem. Und du brauchst auch eine Möglichkeit, das entscheiden und tracken zu können. Und wie gesagt, das ist kein Selbstläufer. Das wird, also Ruhm und Ehre, das sind nur noch die wenigsten, die davon leben können. Also müssen wir uns langfristig schon überlegen, wie wir dann, wenn wir das so offen halten wollen, auch finanzieren. Weil wie gesagt, die Firmen partizipieren, aber jede Firma muss investieren, kann man machen. Dann hat man aber wieder nur sein kleines, lokales Optimierungsthema gelöst und in der Gesamtheit wird es halt sehr heterogen und dieses Heterogene muss man dann auch irgendwie wieder synchronisieren können. Und das ist tatsächlich die größte Herausforderung dann auch, das entsprechend weiterzuentwickeln. Das sieht man auch bei Catena X. Das Ding lebt ja momentan über die Standards vom Verein, aber es muss auch Softwareentwickler geben, die dann den Standard quasi in Software am Ende umsetzen und dann aber auch in der Firma implementieren. Also es kostet ja nach wie vor Zeit und damit Geld. Und ob das ohne Förderung in Zukunft so nachhaltig dann bestehen bleibt, das müssen wir uns noch gut überlegen, weil da bin ich mir noch nicht so sicher, ob das so in Zukunft trägt.
Ja, und das Rad, das man da drehen muss, ist auch so groß, dass auch Förderung alleine wird nicht reichen, sondern es braucht genau diese Marktmechanismen aus meiner Sicht, dass das dann auch wirklich nachhaltig funktionieren kann.
Aber das Schöne dabei ist, spannend, wenn du den Jonas nächstes Mal in deinem Podcast drin hast, dann wird er dir ja über Geschäftsmodelle was erzählen können und was auch nicht so einfach ist tatsächlich in dem Produktionsumfeld, weil unsere Systeme momentan dafür gar nicht so richtig ausgelegt sind. Also unsere Produktionssysteme, also ich rede da nicht von den IT-Applikationen, sondern vom Produktionssystem an sich. Und das zu verändern, das sind schon tiefgreifende Veränderungen, die man da diskutieren muss, wie man die am besten erzielt, weil die sind schon, glaube ich, auch ein Stück weit notwendig, damit man überhaupt eine Veränderung hinbekommt. Und das ist wiederum ein Mindset-Thema. Wahrscheinlich ist der Druck noch nicht hoch genug in der Industrie oder im Land, obwohl alle den Druck verspüren. Ja. Alle wissen, egal in welcher Branche, es wird anstrengend. Mehr arbeiten ist auch schwierig. Also wir müssen effizienter, schneller arbeiten. Und das ist ein Awareness-Thema, wo wir überlegen müssen, wie kriegen wir denn das in die Köpfe der Menschen und wie können wir die Menschen befähigen, sich mit diesen neuen Technologien dann selbst zu empowern. Und das wiederum heißt, ich muss wissen, wie funktioniert so ein Ökosystem, wie so ein Agentensystem funktioniert, wie das mit den Daten funktioniert. Und dann kann ich anfangen, quasi die Prozesse zu optimieren und so weiter und so fort. By the way, das ist auch nicht gebunden auf die Industrie, das gilt für den Staat gleichermaßen. Warum haben wir jetzt ein Digitalministerium? Und ganz ehrlich, ich war letzte Woche meinen Personalausweis beantragen und meinen Reisepass und war alles toll und digital. Und am Ende hat mir die Gute einen Zettel hingelegt und gesagt, da unterschreibst du. Und ich sag, was ist das? Ja, damit du bestätigst, dass du Deutscher bist. Okay, und ich habe sie dann gefragt, was machst du mit dem Zettel? Ja, den scanne ich dann ein, da sage ich, ja super. Und da merkt man, dass Prozesse und also unterschiedliche Prozesse da zusammenlaufen, die von unterschiedlichen Abteilungen quasi definiert sind. Und am Ende landet es bei mir als Verbraucher und kostet mich Zeit und Nerven und meine Kollegin hier vom Amt auch. Und da merkt man ganz schnell, da ist es noch nicht so weit mit der Digitalisierung, aber auch da kann man natürlich ansetzen. Es ist das gleiche Prinzip. Ja. Wir haben Daten, wir haben Prozesse und so weiter.
Vielen Dank, der Ingo, noch für diesen kleinen Seiteneinblick. Ich fand es richtig gut, auch zum Schluss noch ein bisschen philosophisch zu werden. Ich glaube, das Potenzial, was dahinter steckt, ist gut rübergekommen. Und wie du schon gut angeteasert hast, in der nächsten Episode mit Jonas Wirth werden wir dann auch das Thema Factory X nochmal konkreter beleuchten. Was heißt es mit Blick auf auch die entsprechenden Geschäftsmodelle? Was für eine Rolle spielen da auch die Maschinenbauer, was für Potenziale und was für eine Rolle bedeutet das dann auch für die produzierenden Unternehmen, auch gerade für kleinere produzierende Unternehmen, weil ich glaube, das ist auch richtig spannend. Also an alle, hört dann einfach nächste Woche wieder mit rein und vielen Dank an dich, Ingo.
Vielen Dank an Tobias und an die Hörerschaft. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Vielen Dank.
Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Wenn du als Werkleiter oder Produktionsverantwortlicher vor konkreten Entscheidungen stehst und dir manchmal der klare Blick von außen fehlt, dann schau dir meinen Fabrik der Zukunft Navigator an. Das ist ein KI-gestütztes Tool, das dir gezielt Impulse für deinen Produktionsalltag gibt, passend zu deiner Situation im Werk. Der Navigator zeigt dir aus über 250 Episoden genau die Inhalte, die für dich relevant sind. Du bekommst Zugang über den Link in den Shownotes, kostenlos und einfach per Mail, inklusive meines Fabrik der Zukunft Briefings. Ich bin Tobias Herwig. Wir hören uns wieder zur nächsten Folge Fabrik der Zukunft.